Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio, hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Aus dem heute trüben Warschau begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Dzień dobry. Die Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine stehen vor einer schwierigen Bewährungsprobe. Der Streit über die historische Erinnerung, die Debatte um Wolynien und unterschiedliche Sichtweisen auf die gemeinsame Vergangenheit belasten das Verhältnis der beiden Nachbarländer zunehmend. Die Ankündigung, weitere Archive zu öffnen und die Exhumierungsarbeiten im Zusammenhang mit den Verbrechen in Wolynien auszuweiten, sei jedoch ein positives Signal, betonte der Sprecher des polnischen Präsidenten. Mehr dazu gleich in den Nachrichten. Außerdem befassen wir uns mit den EU-Beitrittsverhandlungen der Ukraine und mit den Forderungen aus dem rechten politischen Lager, den ukrainischen EU-Beitritt wegen des Streits um Wolynien zu blockieren. Experten ordnen die Debatte ein. Sie erfahren außerdem, wie die Polinnen und Polen zur Wehrpflicht stehen. Ich hoffe, Sie bleiben dran und erfahren mehr über Ihr Nachbarland Polen. Wir beginnen mit den Nachrichten. Ich übergebe an Joachim Czyczerski.
Und heute unter anderem mit diesen Themen. Mehrheit der Polen gegen Wehrpflicht. Morawiecki ruft zur Geschlossenheit auf und Polen investiert in europäische Satellitennetz. Die Ankündigung zur Öffnung weiterer Archive und zur Ausweitung von Exhumierungsarbeiten im Zusammenhang mit den Verbrechen in Wolynien ist ein positives Signal. Zugleich betonte der Sprecher des polnischen Präsidenten, Rafał Leśkiewicz, dass die Archive des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes, SBU, bereits seit Jahren für Historiker zugänglich seien. Die Archive waren keineswegs verschlossen, sagte Leśkiewicz am heutigen Dienstag. Er verwies darauf, dass er selbst mehrere Jahre lang eine polnisch-ukrainische Historikerkommission des Instituts für Nationales Gedenken geleitet habe. Dabei habe es keine Schwierigkeiten gegeben, Dokumente zu den polnisch-ukrainischen Beziehungen oder zum Massaker von Wolynien einzusehen. Von größerer praktischer Bedeutung sei jedoch Zelenskis Zusage, deutlich mehr Genehmigungen für Exhumierungsarbeiten zu erteilen. Eine Mehrheit der Polen lehnt die Wiedereinführung der Wehrpflicht ab. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Instituts IBRIS im Auftrag der Tageszeitung Rzeczpospolita hervor. Demnach sprechen sich 51% der Befragten gegen eine Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht aus. Fast 38% befürworten sie, während 11% keine Meinung äußerten. Die Ablehnung zieht sich laut der Umfrage durch verschiedene politische Lager, sowohl unter Anhängern der Regierungskoalition als auch der Opposition sowie unter Nichtwählern. Besonders häufig lehnen Frauen, Menschen in ihren 30ern und Hochschulabsolventen die Wehrpflicht ab. Der frühere Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat die konservativen Kräfte zur Geschlossenheit aufgerufen. In einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft erklärte der Peace-Politiker, unterschiedliche Ansichten oder Temperamente dürften kein Hindernis sein, wenn das gemeinsame Ziel der Wahlsieg und ein starkes Polen sei. Eine starke Rechte gewinnt dann, wenn sie verbindet und nicht spaltet, sagte Morawiecki. Zugleich bekannte er sich klar zu seiner Partei. Ich bin bei Recht und Gerechtigkeit, hier ist mein Platz, erklärte der ehemalige Regierungschef. Die Erklärung erfolgt vor dem Hintergrund eines parteiinternen Konflikts. Die Führung der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit hatte ihre Mitglieder vergangene Woche aufgefordert, politische Vereinigungen innerhalb der Partei aufzulösen oder zu verlassen. Betroffen ist auch Morawieckis Verein Rozwój Plus. Wer der Anordnung bis zum 23. Juli nicht nachkommt, muss mit einem Parteiausschlussverfahren rechnen. Polen beteiligt sich am Aufbau des europäischen Satellitennetzes IRIS-2. Innenminister Marcin Kierwiński unterzeichnete am heutigen Dienstag in Warschau gemeinsam mit EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt Andrius Kubilius ein entsprechendes Abkommen. IRIS 2 soll aus rund 290 Satelliten in niedrigen und mittleren Erdumlaufbahnen bestehen und der EU ein eigenes unabhängiges System für sichere Kommunikation bieten. Das Netz gilt als europäische Alternative zum Satellitendienst Starlink des US-Unternehmens SpaceX. EU-Kommissar Kubilius sprach von einem wichtigen Schritt für Polen, die NATO-Ostflanke und die Europäische Union. Die ersten Dienste sollen 2029 verfügbar sein. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk.
Danke, Joachim. In der Presseschau geht es um den EU-Beitritt der Ukraine, den Schutz der Keramik aus Bolesławiec vor chinesischen Fälschungen und das Ansehen Polens in Litauen.
Das Blatt Dziennikarstwa Prawna beschäftigt sich mit den Fortschritten der Ukraine auf dem Weg in die Europäische Union und warnt davor, historische Konflikte mit dem Beitrittsprozess zu vermischen. Der Autor Michał Litorowicz bezeichnet den jüngsten Verhandlungstag in Brüssel als wichtigen Erfolg für die EU-Erweiterung. Er erinnert daran, dass die Ukraine und Moldau nach dem Regierungswechsel in Ungarn erstmals neue Verhandlungskapitel eröffnen konnten. Während der frühere ungarische Ministerpräsident Viktor Orban den Prozess blockiert habe, halte sich sein Nachfolger Peter Magyar an die europäischen Kompromisse. Vor diesem Hintergrund kritisiert der Autor Forderungen polnischer Oppositionspolitiker, Warschau solle den EU-Beitritt der Ukraine wegen des Streits um das Wolynien-Massaker blockieren. Ein frühes Veto würde aus seiner Sicht weder die ukrainische Erinnerungspolitik verändern, noch Kiew zu Zugeständnissen bewegen. Stattdessen könne Polen seine starke Position innerhalb der Europäischen Union nutzen, um die historischen Streitfragen im Rahmen der offiziellen Beitrittsverhandlungen zu internationalisieren. Gerade als langjähriges EU-Mitglied verfüge Warschau über bessere Möglichkeiten als die Ukraine, andere Mitgliedstaaten für seine historische Sichtweise zu gewinnen. Ein diplomatischer Konflikt zwischen Polen und der Ukraine außerhalb der EU-Institutionen würde hingegen vor allem Polen schaden. Die Rzeczpospolita analysiert unterdessen die Wahrnehmung Polens in Litauen. Im Gespräch mit der Zeitung erklärt der Baltikum-Experte Bartosz Chmielewski vom Zentrum für Oststudien, dass Litauen den Streit zwischen Polen und der Ukraine mit großer Sorge beobachte. Aus Sicht von Vilnius seien beide Länder unverzichtbare Partner. Polen gelte als wichtigster militärischer und wirtschaftlicher Verbündeter, während die Ukraine als Schutzschild gegen Russland angesehen werde. Deshalb liege es im Interesse Litauens, dass sich die Beziehungen zwischen Warschau und Kiew nicht weiter verschlechtern. Chmielewski erklärt außerdem, dass die litauische Sicht auf die ukrainische Aufstandsarmee UPA historisch von den eigenen Erfahrungen mit dem bewaffneten Widerstand gegen die sowjetische Besatzung geprägt sei. Die sogenannten Waldbrüder seien ein wichtiger Bestandteil der litauischen Erinnerungskultur, weshalb in Litauen teilweise mehr Verständnis für die ukrainische Perspektive bestehe. Gleichzeitig betont der Experte, dass Litauen seine eigene Geschichte sehr kritisch diskutiere, etwa die Rolle litauischer Kollaborateure während des Holocaust. Trotz der engen historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen verstünden Polen und Litauer die politische Debatte des jeweiligen Nachbarn häufig nur unzureichend. Polen wird von Drogen überschwemmt. Unter dieser Überschrift berichtet Rzeczpospolita über einen dramatischen Anstieg der Drogenkriminalität. Der Zeitung liegen Polizeistatistiken vor, nach denen seit Jahresbeginn bereits dreimal so viele Drogen sichergestellt wurden wie im gesamten Jahr 2025. Allein im ersten Halbjahr beschlagnahmte das zentrale Ermittlungsbüro der Polizei Zebe-Eschper 84 Tonnen Drogen. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 29 Tonnen gewesen, damals bereits ein Rekordwert. Nach Ansicht der Zeitung ist der starke Anstieg des Drogenkonsums vor allem auf die bessere Verfügbarkeit illegaler Substanzen zurückzuführen. Polen zählt inzwischen zudem zu den führenden Herstellern synthetischer Drogen in Europa. In diesem Jahr wurden bereits 51 illegale Labore ausgehoben, in denen unter anderem Mephedron und Klefedron produziert wurden. Auch die sichergestellten Mengen an Kokain steigen deutlich. Allein in den vergangenen 6 Monaten beschlagnahmten die Ermittlungsbehörden 5 Tonnen Kokain, deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Der wachsende Kokainkonsum entspricht einem gesamteuropäischen Trend. Während die Strafverfolgungsbehörden in der Europäischen Union vor rund 10 Jahren jährlich etwa 70 Tonnen Kokain sicherstellten, waren es im vergangenen Jahr bereits 330 Tonnen. Die konservative Gazeta Polska widmet sich der chinesischen Produktpiraterie. Hanna Shen beschreibt, wie billige Nachahmungen aus China den traditionsreichen Keramikherstellern aus Bolesław jetzt zusetzen. Nach Ansicht der Autoren ist der Diebstahl geistigen Eigentums in China kein Einzelfall, sondern seit Jahren Bestandteil des dortigen Wirtschaftsmodells. Gleichzeitig kritisiert sie jedoch vor allem die polnische Regierung. Obwohl seit Dezember ein europäisches Schutzsystem für geografische Herkunftsangaben handwerklicher Produkte gilt und andere Staaten dieses bereits nutzen, habe Polen bislang keinen einzigen Antrag gestellt. Während China polnische Keramik kopiere, produziere Warschau vor allem bürokratische Untätigkeit, schreibt die Autorin. Und soweit die Presseschau.
Die Presseschau zum Nachlesen sowie weitere Nachrichten finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns in den sozialen Medien folgen. Sie finden uns auf X und Facebook. Schreiben Sie uns gern, ob Sie uns dort entdeckt haben. Schreiben Sie bitte an deutsche.redaktion@polskieradio.pl. Der Streit um die gemeinsame Geschichte belastet die Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine zunehmend. Doch worin liegen die eigentlichen Ursachen dieser Spannungen? Welche Fehler wurden auf beiden Seiten gemacht? Und wie kann Versöhnung gelingen? Darüber spricht Joachim Czyczerski mit dem Schriftsteller, Publizisten und Ukraine-Kenner Ziemowit Szczerek. Im Gespräch analysiert er die Entwicklung der polnisch-ukrainischen Beziehungen, erklärt, warum symbolische Gesten und eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte so wichtig sind und erläutert, welche Rolle die polnische Ostpolitik künftig spielen sollte. Außerdem spricht er darüber, welche Erwartungen er an die Regierungen in Warschau und Kiew hat und weshalb die Zusammenarbeit zwischen Polen und der Ukraine trotz aller Konflikte für beide Länder von strategischer Bedeutung bleibt.
Dieses Thema lebt weiter, weil es ständig aufgegriffen wird, weil es immer noch aktuell ist, weil es immer wieder auftaucht. So ist die Realität. Heute möchte ich nicht entscheiden, wer angefangen hat und wer den größten Fehler gemacht hat. Ich möchte darüber nachdenken, was wir über die Ukraine nicht wissen, wie die Ukrainer uns sehen und ob wir in den vergangenen Jahren vielleicht etwas vergessen oder etwas Wichtiges übersehen haben.
Ich weiß nicht, ob man das auf dieser gesellschaftlichen Ebene hätte lösen können, wenn man schon vorher etwas davon gewusst hätte. Ich denke, man hätte politische Lösungen vorbereiten können, etwa durch die Einrichtung einer Krisenkommission für die Krise, die unweigerlich bevorsteht. gehen musste. Vielleicht hätte man schon Maßnahmen ergreifen müssen, bevor das alles passierte, denn es musste ja so kommen. All diese ganze Hetzkampagne gegen die Ukraine und all diese Hass anfingen, lassen Sie uns zunächst daran erinnern, dass dies beispielsweise in den Schulen geschah, dass polnische Kinder, ukrainische Kinder schikanierten und es auf den Schulhöfen solche Sticheleien gab wie "Du Ukraine" und so weiter. Damals schrieb mir der polnische Ministerpräsident überraschend, auf Twitter lud er mich, um die Stimmung etwas aufzulockern, zu einem Gespräch ein, nach dem Motto, was soll man dagegen tun? Ich sah damals keinen anderen Ausweg mehr, als die Ukraine selbst in den Prozess einzubeziehen, in dem wir irgendwie miteinander leben sollten. Ich habe gesagt, dass jede Kampagne, in der es um die Ukraine geht, nur das Gegenteil bewirken wird. Es müsste vielmehr etwas geben, das positive Auswirkungen hätte, dass sich zum Beispiel einige Ukrainer zu Wort melden und ihre Solidarität mit den Polen bekunden würden. Ich sage nicht, dass es sich dabei um irgendeine Art von Unterwürfigkeit gegenüber den Polen handeln soll, sondern eher um Slogans wie "Polen, wir stehen hinter euch. Wir fühlen uns als Teil derselben Realität. Wir fühlen uns verantwortlich für das Land, in dem wir leben" und so weiter. Ein paar solcher Gesten hätten gereicht, habe ich den Eindruck, und dann wäre alles anders gelaufen. An dieser Stelle muss ich Natalia Panchenko loben, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der ukrainischen Diaspora, die solche Gesten gezeigt hat, und diese wurden sogar irgendwie wahrgenommen, aber es fehlte einfach an solchen Gesten an Verständnis im weiteren Sinne. Jetzt aber muss man abwarten, bis sich die Lage irgendwie beruhigt hat. Von Donald Tusk hingegen würde ich konkret erwarten, dass er hier tatsächlich Schritte unternimmt, sei es auf interkommunaler oder zwischenstaatlicher Ebene, sei es in Form von Vermittlungsbemühungen, vielleicht zum Beispiel, indem er versucht, Einfluss auf diesen neu geschaffenen ukrainischen Heldenpantheon zu nehmen. Denn aus diesem Streit könnte etwas Gutes entstehen. Denn wenn beispielsweise einige Personen nicht in den Pantheon aufgenommen werden, und es ist ja ohnehin schon bekannt, dass dies nicht geschehen wird, nämlich weder der direkte Täter des Massakers von Wolinien, Kym Savur, noch Roman Szuchewicz, der diesen Mord in Auftrag gegeben hat, dann wird sich in Wahrheit herausstellen, dass dieser ganze Streit um die UPA im Grunde genommen positiv beigelegt wurde. Und ein solcher Schritt, eine solche Geste wäre ein riesiger Schritt in Richtung Versöhnung unserer Gesellschaften.
Sie haben zwei wichtige Ebenen angesprochen, die politische und die gesellschaftliche. Bleiben wir noch einen Moment bei der Politik. Wäre eine langfristige, nachhaltige und gut durchdachte Vision für die polnische Ostpolitik gegenüber Ländern wie der Ukraine oder Belarus nicht sinnvoll, auch wenn es sich dabei um sehr unterschiedliche Herausforderungen handelt? Vielleicht geht diese Einschätzung etwas zu weit, aber ich habe dennoch den Eindruck, dass die Aussage, Polen stehe an der Seite der Ukraine, letztlich etwas zu kurz greift. Braucht es nicht vielmehr eine umfassendere Strategie, die über bloße Solidaritätsbekundungen hinausgeht und die langfristigen Interessen Polens in der Region berücksichtigt?
Polsce w ogóle przydałaby się długofalowa wizja polityki jakiejkolwiek. Już nie mówię nawet o strategii ekonomicznej. Spójrzmy co robią Niemcy, którzy na przykład w tym momencie, kiedy...
Polen könnte generell eine langfristige politische Vision, egal welche Art, gut gebrauchen. Von einer Wirtschaftsstrategie will ich gar nicht erst reden. Schauen wir uns einmal an, was die Deutschen tun. Während beispielsweise gerade ihre Automobilindustrie etwas ins Stocken gerät, setzen sie auf Energiespeicherung, was im Grunde genommen entscheidend für ihre künftige Energiesicherheit ist. Sie tun etwas und kommen dabei zu tatsächlichen, kohärenten, schlüssigen Visionen von ihrem Platz in der Welt und ihrer Rolle in der NATO und so weiter. Wir reden viel, die Deutschen tun etwas. Ich bin kein großer Fan der Peace, aber was mir gefallen hat, war doch diese zumindest angekündigte Peace-Denkweise, in recht großen Kategorien über Polen nachzudenken. Das fehlt mir in der jetzigen jetzigen Koalition. Was hingegen den Osten betrifft, nun ja, natürlich brauchen wir eine kluge, konkrete Ostpolitik. Alles, was wir im Rahmen dieser Politik seit 1989 betrieben haben, war der Giedroyc-Konzeption zu verdanken. Das gesamte Ostprogramm, diese Partnerschaft, die wir aufgebaut haben und die zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einer sehr starken polnischen Softpower in Ländern wie der Ukraine oder Georgien geführt hat und in gewisser Weise auch in Weißrussland. Nun ist alles vorbei. Leider ist es gescheitert und ich glaube, wir müssen diese Politik gründlich überdenken, denn ich vermute, dass es schwierig sein wird, noch einmal in denselben Fluss zu steigen. Wir müssen natürlich am Puls der Zeit bleiben, aber vielleicht sollten wir dort weniger auffallen. Das heißt, wir wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in den Westen umgesiedelt und ich denke, anstatt unsere Gefühle zu sehr auf den Osten zu richten, sollten wir doch zu einer Position zurückkehren, in der wir gewissermaßen mit dem vom Westen reflektierten Licht den Osten erhellen und dieses Licht verstärken. Denn erstens war das der Moment, in dem wir diese Softpower wirklich erlangt haben. Zweitens haben wir damals wirklich sehr intensiv mit dem Westen diskutiert. Ohne eine Stärkung unserer Position im Westen wird unsere Position im Osten schwächer sein. Beachten wir daher, was gerade geschieht. Alle dachten, dass es, sollte Tusk wieder an die Macht kommen, auch nach dem Brexit noch eine Dreieckkonstellation aus den EU-Staaten Polen, Deutschland und Frankreich geben würde. Dabei wird Polen praktisch von den meisten dieser strategischen Treffen und Zusammenkünfte ausgeschlossen, unabhängig davon, ob sie die Ukraine betreffen oder nicht. Wir müssen uns wieder dem Westen zuwenden und erst dann, wenn wir als gesamte Union stark sind, können wir uns auf eine Weise wieder dem Osten zuwenden, dort konsequent und wirksam unsere Position stärken. Für das polnische Staatsinteresse ist es nun entscheidend, tatsächlich zu klären, worum es bei diesem ganzen polnisch-ukrainischen Streit eigentlich geht. Denn wenn man das Ganze aus einer rein westlichen Perspektive betrachtet, also ganz oberflächlich, ohne besonders ins Detail zu gehen, dann wird deutlich, wie absurd das Ganze ist. Wenn man sich das Ganze jedoch genauer ansieht, beginnt man es zu verstehen. Das heißt, auch ich hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt und habe im Übrigen nach wie vor Vorbehalte gegenüber den ukrainischen intellektuellen Kreisen. Polnischer Nationalismus, das ist nur ein Teil des Problems. Wir sind jedoch mental schon etwas stärker in dieser Europäischen Union verwurzelt. Wir haben unsere Geschichte und unsere Distanz zu ihr neu interpretiert. Wir haben uns nicht nur mit Jedwabne befasst, sondern auch mit all diesen Themen rund um den polnischen Ethnonationalismus und so weiter. Die Ukrainer hingegen haben sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt und es fehlt dort ganz einfach eine solche distanzierte und selbstkritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Und hier wird es wirklich ein Problem geben, sich mit ihnen zu verständigen, nicht nur für Polen, sondern auch für andere europäische Nationen. Generell lässt sich in der EU eher die Tendenz beobachten, dass zum Beispiel Priester Tiso in der Slowakei nicht in den Kanon der Nationalhelden aufgenommen wird, weil er mit den Nazis zusammengearbeitet hat. Das gleiche gilt für den Balkan. Die Ukraine weichen davon ab. Und hier gibt es tatsächlich noch einiges zu tun. Nicht nur auf polnischer, sondern auch auf ukrainischer Seite.
Glauben Sie, dass diese Strategie der Ukrainer, Polen gewissermaßen zu umgehen und sich stattdessen direkt mit Berlin zu verständigen, Erfolg haben wird? Oder wird Kiew diesen Ansatz früher oder später noch einmal überdenken müssen?
Naja, dazu wird es wohl kommen. Umso mehr, als sie doch sicherlich nicht vergessen dürfen, wo all diese Verkehrs- und Transportwege verlaufen, wer ihr nächster Nachbar ist, wohin die Menschen gehen, um wirklich schnell und relativ einfach Geld zu verdienen. wo sie ihre Familien haben und so weiter. Es ist also in der Tat unverständlich, wie einfach polnische Politiker zu manipulieren sind. Ebenso ist aber diese sehr simplistische Sichtweise der Ukraine auf die Machtverhältnisse in Europa in Wirklichkeit auch sehr kurzfristig. Eigentlich zeugt das eher von einer gewissen plumpen Selbstgefälligkeit als von etwas, das man als kluge Politik bezeichnen könnte. Also ja, kurzfristig gesehen macht es vielleicht Sinn, direkt mit den Deutschen zu verhandeln, nur damit sich ein paar Leute in der ukrainischen Führung besser fühlen. Nun besteht die Europäische Union eben aber nicht darin, dass Deutschland sie regiert. So sieht es nun mal nicht aus.
Joachim Ciecierski sprach mit dem Schriftsteller, Publizisten und Ukraine-Kenner Zimowit Szczerek. Weitere Beiträge finden Sie online unter auslandsdienst.pl sowie auf X und Facebook. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.
Już nie muszę nic, mogę tylko być i patrzeć godzinami na obłoki, słuchać szeptu traw i prosić losie spraw, by jak najdłużej mógł ten spokój trwać. Już nie spieszę się, gdzie? Po tamtej stronie może być za ciemno. Tu dobrze jest jak jest, do nóg się łasi pies i lasy i obłoki są wciąż ze mną. Od życia nie chcę więcej, tylko tyle. Czas zapomni o mnie, choć na chwilę, a tylko to masz. Szemrze mi woda, śpiewa las, wszystko co masz to czas. Nic więcej. Do tracenia coraz mniej. Po życiu życia może już nie będzie. Tak mówią ci, co chcieliby być w błędzie. Wszystko, co masz, to czas. Zmierzchy i świt, noce, dni. Wszystko, co masz, to czas. Thank you.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenia. Wir hören uns.